Ja, es gibt, glaube ich, kaum ein Bild, das so sehr mit Jesus Christus und dem christlichen Glauben überhaupt verbunden wird, wie der gute Hirte. Und Johannes der Evangelist schreibt ja sein Evangelium, mit dem wir uns jetzt schon ein Dreivierteljahr beschäftigen, mit diesem Ziel, dass wir an diesen Jesus glauben, wie er wirklich ist. Nämlich, dass er der Christus ist, der von Gott Gegebene, von Gott Gesandte, von Gott Gesalbte, der Sohn Gottes, dass Gott uns in Jesus Christus begegnet. Und dass wir durch dieses Leben mit Jesus das Leben haben in Fülle und im Überfluss. Und dafür steht dieses Bild des guten Hirten, das nicht erst jetzt hier im Neuen Testament beginnt, sondern ins Alte Testament hineinreicht. Da haben wir den Psalm 23, der gute Hirte, der das schon deutlich macht, mit welchem Gott wir es zu tun haben. Und Jesus erfüllt diese Eigenschaft Gottes und offenbart sich so. Und damit wir uns diesen Sohn Gottes, das ist Johannes des Evangelisten Auftrag für sein Buch, noch besser vorstellen können, greift er als einziger Evangelist, als das einzige Evangelium, die 7 Ich-Bin-Wörter Jesu auf. Das ist sehr interessant, dass Jesus 7-mal gesagt hat, ich bin, und gebraucht ein Bild und einen Vergleich. Und das finden wir in den anderen 3 Evangelien nicht. Also eine besondere und interessante Botschaft, die Johannes hier in sein Evangelium mit hineinbringt. Und diese 7 Ich-Bin-Wörter, die Jesus über sich gesagt hat und ausgeführt hat, sollen uns eben helfen, ihn noch besser kennenzulernen und zu verstehen, wer Jesus ist. Und dieser Text heute Morgen hat eine große Herausforderung für uns alle. Ich vermute, das ist nicht die erste Predigt, die du über den guten Hirten hörst. Und weil es so ein bekanntes Bild ist, sind wir ganz schnell dabei zu sagen, ja, kenne ich, habe ich alles schon gehört, und haben, bevor es losgeht, eigentlich abgeschaltet. Dafür haben Jo und ich vorhin gebetet. Es ist wirklich eine große Gefahr. Es gibt so ein paar Textstellen, die hört man immer wieder in Predigten, und dann denkt man schon, weiß ich, was kommt, und verpasst eigentlich, was Gott einem zu sagen hat. Das war mein Gebet, als ich diese Predigt vorbereitet habe, dass Gott sich dir heute Morgen in einer Weise offenbart, die du noch nicht so verstanden hast oder noch nicht so in dein Leben umgesetzt hast, wie es notwendig ist, um Jesus wirklich zu kennen und wirklich mit ihm zu leben. Und dass Gott dir heute Morgen neue Aspekte zeigt, die mit diesem Bild und diesem Vergleich, es sind ja sogar 2 Vergleiche, zusammengehen und die dein Leben verändern sollen. Und das wünsche ich uns, dass wir mit dieser Aufmerksamkeit in diesem Gottesdienst setzen, weil die Gefahr eben so groß ist bei dem, was man schon kennt. Ja, weiß ich schon. Und als ich diesen Text gelesen habe, Johannes 10, ich hatte echt Mühe, meine Gedanken zusammenzuhalten und diese Auswahl zu treffen, worüber werde ich am Sonntag predigen, weil dieses 10. Kapitel so voll ist mit Beispielen und mit Informationen, dass sie in kaum einer, geschweige denn einer ganzen Predigtreihe zu füllen wäre. So dicht ist es, und das ist die große Herausforderung. Also wir sind in diesen Ich-Bin-Worten, und vielleicht könnt ihr euch noch an den Schulanfangsgottesdienst erinnern, den wir Ende August, Mitte August gefeiert haben. Wann war das? War das Anfang August? 3. 4. August, du weißt das, als Schulleiterin. Siehst du? Genau. Haben wir hier gefeiert. Und da hatten wir Johannes 6, da ging es um die Speisung der, also 5000 Männer mit Familien, so muss man es genau sagen. Da ging es um viel mehr Leute, und haben uns beschäftigt, dass Jesus seinen Jüngern eine Schulaufgabe gegeben hat, nämlich um in diesem Wunder zu zeigen, wer er ist. Es war gar nicht notwendig gewesen, das war das Beschäftigen mit dem Schulanfang Gottesdienst. Und in diesem Zusammenhang mit dieser Speisung der 5000 formuliert Jesus sein erstes Ich-Bin-Wort und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und dieses Erklären mit diesem Brot des Lebens geht so weit, dass Leute, die ihm treu nachgefolgt sind, total ausgeflippt sind, haben gesagt, mit dem will ich nicht mehr weitergehen. Das trennte wirklich Spreu vom Weizen. Weil er sagt, also wenn ihr mich nicht esst, mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, könnt ihr keinen Anteil an mir haben, nicht meine Jünger sein. Und da sind viele Leute ausgestiegen. Aber es geht eben darum, und das ist die Botschaft dieses ersten Ich Bin-Wortes, dass wenn wir dieses Brot des Lebens, Jesus nur kennen vom Anschauen, sagen, schmeckt bestimmt gut, ist ja toll anzusehen, super gebacken, dann haben wir von diesem Brot gar nichts. Dann verharren wir vielleicht in einer christlichen Tradition, aber wir leben nicht mit diesem Brot, weil es nicht Teil von uns geworden ist. Und deswegen sagt Jesus in diesem Zusammenhang so herausfordernd, wenn du nicht dieses Brot isst, dann hast du nicht dieses ewige Leben. Und damit beginnen diese sieben Ich-Bin-Worte mit einer unglaublich herausfordernden Botschaft, die Jesus an diesem Punkt setzt. Und es ist so, dass wenn wir nicht Jesus in uns aufgenommen haben, keinen Teil mit ihm haben können. Und übrigens ganz nebenbei wird er mit dem Brot, das er isst und wie er schmeckt, nicht deinen Geschmack bedienen. Das ist das, was wir oft denken. Wir denken, Jesus ist dafür da, dass unser Leben so wird, wie wir es wollen. Nach diesem Gottesdienst wirst du noch sicherer sein, dass es nicht so ist. Wenn das nur Jesus tun würde, dich zu bedienen, das wäre eine Katastrophe. Sondern er hat ein Leben bereit, das auch in der Lage ist, das Vermögen hat, dich reich zu machen. Aber du musst bereit sein, ihn zu essen, diesen Geschmack anzunehmen und nicht einzufordern, was du lieber hättest. Das zweite Ich-Bin-Wort ist in Kapitel 8 zu finden. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und er sagt, ohne mich als Licht wirst du nicht zum Vater finden. Du bleibst in der Dunkelheit und tappst vor dir her und wirst den Weg nicht finden. Und vielleicht kennt ihr ja diese Spielchen, die man manchmal zu Hause macht, weil der Lichtschalter irgendwo ist. Wir wohnen jetzt in einem älteren Haus und da gibt es so ein paar Räume, da ist der Lichtschalter auf der Seite und du musst da aber hin. Und das geht nicht, also machst du aus und gehst dann im Dunkeln und hoffst, dass du nicht irgendwo gegenrammelst. Ja? Ich glaube, so Sachen kennt man aus dem Alltag, wie heikel es sein kann, wenn man schon in einem bekannten Umfeld ohne Licht unterwegs ist, aber wenn man sich gar nicht auskennt, dann wird es fatal und dann erreicht man nicht sein Ziel. Und die nächsten beiden Ich-Win-Worte, mit denen wir uns heute beschäftigen, sind, dass Jesus gesagt hat, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte und das soll uns heute Morgen beschäftigen. Und ich möchte nochmal beten dafür, dass Gott uns wirklich hilft, das aufmerksam zu bleiben, also nicht wegen mir, ich ziehe ja sowieso mein Ding durch, ne? Sondern weil es so, ja, habe ich schon gehört, weiß ich schon, und wir so schnell dabei sein können, abzubiegen, dass wir verpassen, was uns Jesus zu sagen hat. Ich möchte nochmal beten für uns. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Vormittag, für diesen Gottesdienst und für die Zeit, die sich alle genommen haben, die hier sind, um auf dein Wort zu hören. Danke für die Gemeinschaft, die wir auch in deinem Wort haben. Und ich bete, Herr, dass du uns offene Herzen und Ohren schenkst, weil es so ein vertrautes Bild ist und wir sicherlich schon viele gute Predigten gehört haben, dass die Gefahr besteht, nicht mehr damit zu rechnen, dass du uns etwas Neues zeigst, uns weiterführen willst. Und das kannst du und möchtest. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns diese Konzentration schenkst, dass wir auf dich achten und, Herr, dass wir hören, was wir schon wissen, aber noch nicht leben. Und dass es in unser Leben heute Morgen hineinkommt. Und ich bete auch, dass wir Dinge wahrnehmen, die wir noch nicht wissen und doch nötig haben, um dich besser kennenzulernen und nicht auf einem falschen Weg mit dir zu sein und deswegen zu Recht enttäuscht zu sein, weil du eben nicht so bist, wie wir es gerne hätten und wie es uns denken. Und da bete ich auch, dass du uns dich offenbarst. Amen. Der Sohn Gottes ist die Tür und der gute Hirte. Und was im ersten Moment wie ein neuer Themenabschnitt erscheint, aber beim genauen Lesen im Text merkt man schon, dass Jesus in einem Diskurs mit den Pharisäern mittendrin ist und weitermacht. Also in Kapitel 10 beginnt nicht etwas Neues, sondern in Kapitel 10 beginnt etwas, worüber wir uns schon vor 14 Tagen Gedanken gemacht haben, als nämlich Jesus einen Blindgeborenen geheilt hat. Und das für die Leute nicht zu fassen war, weil so etwas ist noch nie passiert. Also Heilungen haben Menschen miterlebt, aber so etwas, wo ein Sinnesorgan gar nicht vorhanden war, dass das plötzlich hergestellt war oder überhaupt geschaffen wurde und so ein Mensch sehen konnte, das hat alle Menschen völlig verblüfft. Und dann kommt es aufgrund dieses Wunders zu diesem Diskurs mit den Pharisäern, die einfach vor dieser Tatsache stehen, dass sie es mit Jesus Christus, dem lebendigen Gott, zu tun haben, aber sie ihn einfach nicht annehmen wollen. Und diese Thematik geht also in das 10. Kapitel hinein und bringt uns zu dieser Aussage, dass Jesus sagt, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte. Also wir sind in diesem Zusammenhang, da ist kein Ende gewesen, sondern es geht geradewegs weiter in dieser Diskussion. Und in diesem 10. Kapitel verschärft Jesus diese Auseinandersetzung, weil er den damaligen Führern mit diesem Bild des guten Hirten deutlich macht, dass sie nicht die guten Hirten für das Volk ist, dass sie das Volk nicht in die Gegenwart Gottes führten, sondern nur um ihre Stellung, um ihre Achtung, um ihre Situation bedacht waren und bereit waren, alles dafür aufzugeben, wozu sie eigentlich berufen waren. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Priester hatten die Aufgabe, den Menschen zu helfen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber sie taten gerade das Gegenteil. Und deswegen gebraucht Jesus dieses Bild des guten Hirten. Ich habe ja letzte Woche noch gedacht, wenn ich über den guten Hirten predige, wird bestimmt eine seelsorgerliche Predigt, habe ich auch jemandem gesagt. Und als ich sie schrieb, habe ich gedacht, da ist nicht so viel Seelsorge dabei, was da Jesus tut, sondern er schürt einen Konflikt mit Leuten, die auf der falschen Spur sind. Und das, was wir manchmal so denken, oh, der Herr ist der gute Hirte, und das ist ja auch Jesus, ist aber gar nicht das Thema, um das es hier geht, sondern um die Frage, was ist Wahrheit und was ist Lüge. Und diese beiden Bilder, dass Jesus sagt, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte, die verzahnen sich, die verfließen so ineinander, dass man beim Lesen des Textes manchmal sich fragt, was will Jesus eigentlich jetzt damit sagen? Und das haben wir ja auch gehört, dass es in Vers 9 dann stand, dass die Leute es nicht verstanden und Jesus ihnen helfen musste, zu verstehen, was er sagt. Aber wenden wir uns diesem ersten Thema zu, dass Jesus gesagt hat, er ist die Tür. Der Sohn Gottes ist die Tür. Wir kennen ja alle den Spruch, viele Wege führen nach Rom. Und das mag so sein, aber was das ewige Leben anbelangt, den Zugang zu Gott anbelangt, gibt es nur eine Tür, nur einen Weg, der dorthin führt. Und das fordert uns ja schon heraus, weil wir in einer multioptionalen Gesellschaft leben. Es ist alles möglich, du kannst beruflich alles machen, kannst alle Schulen besuchen, also du hast alle Optionen offen. Und jetzt werden wir hier von Jesus auf einen Punkt geführt, der sagt, es gibt nur einen Zugang zu Gott und keinen anderen. Und ich habe so viele Freunde, auch Verwandte im Umkreis, die steigen da schon aus, weil denen das zu eng ist. Aber Jesus macht deutlich, dass es nur diesen einen Weg, diese eine Tür gibt. Und er greift mit dieser Aussage auf die Schafzucht zu, die damals üblich war und das allen Leuten geläufig war. Darf ich mal hier hören, wer war denn von euch schon mal in einem Schafstall? Ich muss meine Hand runternehmen, ich war noch nie im Schafstall. Eins, genau. Gibt es da nur einen Ein- oder Ausgang oder gibt es da mehrere? Habt ihr nicht aufgepasst, ne? Bitte, mehrere, bei deinem Schafstall mehrere. Sitte, geht schon los. Einen da. Okay, also wir haben einen Hühnerstall, der hat einen Eingang, da können wir rein und eine Klappe, da können die raus. Ne? Aber es geht ja um Schafstall und das ist genau die Sache, man muss sich immer ein bisschen auch in die Kultur der Zeit versetzen, gucken, was war. Und in der damaligen Zeit war es so, dass dieser Schafstall eben eine Tür hatte und auch bewacht wurde, die Schafe, dass sich dort niemand reinmischt oder auch Dinge versucht. Und alles, was von außen kommt, war ein Angriff, der ohne Autorität im Grunde gehandelt hat. Und der zweite Aspekt neben dem Sicherheitstechnischen, dass die Herde sicher war und eben nur einen Eingang hat, so gab es auch noch einen hirtentechnischen Aspekt, nämlich, dass der Hirte morgens alle Schafe an sich vorüber aus dem Schafstall kommen ließ, um zu schauen, ob es ihnen gut geht oder ihnen was fehlt. Und abends beim Nachhausekommen genau das gleiche Szenario war, dass jedes Schaf an dem Hirten vorbei musste und der Hirte gucken konnte, wie geht es den Schafen, was brauchen sie, um ihnen ein guter Hirte zu sein. Aber darum geht es Jesus nicht. Es geht ihm dann in diesem Detail nicht um die Schafzucht, sondern es geht ihm darum, deutlich zu machen, dass es nur einen Weg zu Gott gibt, nur einen Weg zum Heil, nur einen Weg zu dem Volk Gottes und der Gemeinde Gottes, und der ist Jesus Christus allein. Das ist, was Jesus Christus in den Mittelpunkt stellt, und der gebraucht dieses Bild mit dem Schafstall, um etwas aufzugreifen, dass die Menschen aus ihrer Zeit ganz alltäglich kannten und wussten, ja, es gibt nur einen Schafstall. Und so sagt Jesus in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und das ist genau der zentrale Punkt. Und ich finde auch dieses Ein- und Ausgehen und Weidefinden schon eine deutliche Aussicht darauf, dass Jesus darauf bedacht ist, dass wir uns entwickeln können in unserem Leben, so unterschiedlich wir gemacht sind, dass wir in unsere Berufung hineinkommen, nicht nur beruflicherseits, sondern auch was Partnerschaft anbelangt, was alles in meinem Leben angeht, dass Jesus darauf bedacht ist, dass wir als uns so entwickeln, seine Herde, wie er es in uns hineingelegt hat. Und Jesus, in diesem Moment, wo er dieses Beispiel bringt mit dem Schafstall, greift er, oder mit dieser einen Tür, greift er auch auf ein Bild zurück, das für die damaligen Pharisäer, und mit denen ist er ja gerade im Streit, also da ist ja gerade was abläuft, ganz geläufig war und völlig klar war, nämlich die Stiftshütte, das im Alten Testament dieses Zeltheiligtum. Ich habe so ein Bild mitgebracht, das Roger Libby verwendet in seinen Vorträgen. Da sieht man schön, wie das Volk Israel sich um dieses Zeltheiligtum lagert, außenrum ist und eben Gott wirklich im Mittelpunkt seines Volkes Wohnung genommen hat. Es ist das Zelt der Begegnung mit diesem Vorhof und dann mit diesem Heiligtum und dem Allerheiligsten gucken wir uns nochmal genauer an. Und es ist deswegen so vertraut, dieses Bild, worauf Jesus auch zurückgreift, indem er das sagt, ich bin die Tür, dass es nur einen Zugang zu diesem Zeltheiligtum gab. Und zwar in alle drei Bereiche. Und Jesus macht damit deutlich, dass man, wenn Gott nahen will, dass nur er der Zugang ist, so wie bei diesem für die Pharisäer ganz bekannten Zeltheiligtum, das sie begleitet hat durch die Wüstenwanderung, es nur immer einen Eingang gab, um hineinzukommen. Der Bibelcenter Breckerfeld hat vor vielen Jahren nach den Angaben, die sehr detailreich sind und auch exakt an manchen Stellen im Alten Testament, dieses Zeltheiligtum nachgebaut. Ich brauche ein anderes Bild. Genau, da ist ein Foto. Da wurde die Stiftshütte so gut es ging maßstabsgetreu nachgebaut. Und die machte, als ich damals in Lörrach beim Jans-Team war, auch dort für 6 Wochen Station. Wir haben eine Ausstellung gehabt, eine Bibelausstellung und auch mit dieser original nachgebauten Stiftshütte. Und ich hatte auch mit vielen anderen des Missionswerkes jeden Tag Führungen zu der Stiftshütte, um den Leuten zu zeigen, wie das ausgesehen hat und wie auch die Riten waren, die dort eben vollzogen wurden. Und weil wir ja eine Führung nach der anderen hatten, die manchmal ganz eng getaktet waren, hatte diese Nachbildung, also das ist kein gemaltes Bild, ein Foto, seht ihr den Reisebus da oben links? Ja, die steht jetzt in Israel, deswegen ist das so ein bisschen wüstenmäßig, in Lörrach war es grüner. Auf jeden Fall aufgrund der Führung hatte diese Nachbildung im Allerheiligsten einen Notausgang und eine Hintertür, durch den die Gruppen rauskamen. Und wir mussten immer sagen, das war im Original nicht so, das haben wir nur gemacht, dass die Gruppen durchkommen. Also alles ist naturgetreu oder nachgebildet, aber dieser Notausgang eben nicht. Und wenn wir jetzt nochmal das nächste Bild sehen von oben, dann sieht man nochmal den Grundriss auf der rechten Seite, wo es nur einen Zugang gibt in diesen Bereich, der mit den Tüchern abgedeckt ist. Aber dann über diesen Feueraltar und dem Waschbecken hinaus kommt dann dieses Gebäude, das mit den Zeltdecken abgespannt ist. Und auch da gibt es nur einen Eingang in das Heiligtum hinein. Und der nachgeordnete Raum, also da, wo der Notausgang war für die Gruppenführung, das Allerheiligste, dort, wo Gott präsent war und der hohe Priester nur einmal im Jahr reingehen durfte, sich so Gott nähern konnte, das war auch nur durch einen Zugang zu erreichen. Und das ist das Bild, das Jesus aufgreift, das nochmal theologisch verschärft wird, wenn er sagt, ich bin die Tür. Und da ist keine andere, um Gott sich zu nähern. Und das war für die Pharisäer damals eine klare Botschaft, den Anspruch, den Jesus hatte. Wenn Jesus Christus sagt, dass er die Tür ist, dann ist er der einzige Zugang zu Gott. Da gibt es keinen anderen Weg. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, bin ich diesen Weg, bin ich durch diese Tür gegangen? Gehöre ich zu dem Volk Gottes, zu der Gemeinde Jesu? Habe ich diesen Anfang mit Gott wirklich in meinem Leben gemacht? Oder weiß ich von dieser Tür, aber bin noch nicht durchgegangen? Und man kann sehr lange sehr fromm leben und mitmachen. Man kann von diesem Brot des Lebens wissen, ohne davon gegessen zu haben. Man kann von dieser Tür wissen, ohne hindurchgegangen zu sein. Und das ist so wichtig für uns, dass wir uns fragen, wo stehe ich eigentlich? Weiß ich um Jesus Christus, der Sohn Gottes ist, der mir die Sicherheit gibt, dass ich durch ihn zum lebendigen Gott komme? Oder bin ich unsicher in meinem Leben und sage, naja, wer kann das dann schon so genau wissen? Wenn denn viele Wege nach Rom führen, warum sollen dann nicht viele Wege auch zu Gott führen? Warum geht da nicht auch ein bisschen Hinduismus, ein bisschen Buddhismus oder ein bisschen jegliche Form von Spiritualität? Können wir es nicht so nachmachen, dass wir uns aus allem das Beste zusammensuchen? Aber Jesus sagt an diesem Punkt, dass es nur eine Tür zu dem himmlischen Vater gibt und er die Tür ist. Und alle anderen Wege falsche Wege sind. Und ich möchte dich einladen, wenn du vielleicht auch nicht zum ersten Mal hier sitzt, aber diesen Schritt noch nicht gemacht hast, dass du diese Einladung Jesu annimmst und dass du die Sicherheit, die Gott dir in Jesus Christus gibst, auch für dein Leben in Anspruch nimmst, aus dieser Unsicherheit herauszukommen, zu wissen, ja, wenn ich durch diese Tür gegangen bin, wenn ich von diesem Brot gegessen habe, wenn ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, mein Herr zu sein, dann gehöre ich zu Gott. Dann gehöre ich zu Gott. Und dazu lade ich dich heute Morgen ein, diese Sache klar zu machen. Es gibt ein Dazuzugehören zu dieser Herde und es gibt ein Draußen zu sein. Und dass ihr heute Morgen, dass du heute Morgen hier drin sitzt, hat nichts mit der Frage zu tun, gehöre ich dazu oder nicht. Ob du Mitglied der FEG bist und am Mittwoch zur Mitgliederversammlung kommst oder nicht, hat nichts mit der Frage zu tun, gehöre ich zu Jesus, zu seiner Herde oder gehöre ich nicht dazu. Aber ich merke immer wieder in Gesprächen mit Leuten, wenn ich diese Frage stelle, dass sie unsicher sind an dieser Frage und dass sie nie bereit waren, diese Sache eindeutig für sich und für Gott zu beantworten und diesen Weg zu gehen. Und ich möchte dir Mut machen, dass du heute Morgen nicht nach Hause gehst, wenn du weißt, ich habe diese Tür nicht genommen, ich habe diese Beziehung zu Jesus nicht, ich habe ihn nicht eingeladen, mein Gott zu sein, dass du das tust. Und dass du dann anfängst, wirklich mit ihm zu leben. Anstatt immer nur außen rum zu tänzeln, um diese Stütze, da können wir 2, 3 Bilder zurückgehen. Anja, in der Folie. Ja, genau, ist schon gut, wunderbar. Und immer an diesem Tuch hochzuspringen, um zu gucken, was da ist und was die anderen machen. Nein, dass du durchgehst. Dass du durchgehst in diesen Vorhof, um das Opfer zu bestaunen, das Jesus für dich gebracht hat, damit du Vergebung für deine Schuld hast. Und rein bist, um zu Gott zu kommen, dass du in das Heiligtum gehen kannst, dort, wo du in die Anbetung Gottes kommen kannst, da, wo der Räucheropferaltar und der Leuchter steht und der sehr schaubrotig. Und dass du sogar, seitdem Jesus am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden bist, in das Allerheiligste durchgehen kannst, um in seine Gegenwart zu sein. Es ist was Unglaubliches passiert. Dieser Zugang zu dieser Stiftshütte, alle Bereiche waren durch Teppiche zugehängt. Und da musste man durchgehen. Und dann gab es den letzten Teppich, der das Allerheiligste vom Heiligtum, also da, wo Gott wohnte, trennte. Und der war sehr dicht gewebt und war ein Teppich. Also musste sich so außenrum zwängen, um reinzukommen. Und als Jesus am Kreuz starb, zerriss dieser Teppich, der das Allerheiligste vom Heiligtum absonderte, damit man nicht in die Gegenwart Gottes konnte, weil man sonst gestorben wäre, zerriss in der Mitte durch und plötzlich war dieser Weg offen gemacht. Kannst du dir vorstellen, du bist gerade Priester, du weißt genau, wenn du da durchgehst und bist nicht würdig, fetzt es dich weg und dann bist du tot. Die hohen Priester, die einmal im Jahr in dieses Allerheiligste gingen, in die Gegenwart Gottes, den hat man ein Seil an den Fuß gebunden, falls sie tot umfallen, dass sie nicht da tot liegen bleiben, sondern man sie rausziehen kann. Das erzählt die jüdische Überlieferung. Und dann stehst du da und füllst in den Leuchter das Öl nach, weckelst die Schaubrote und plötzlich zerreißt dieser Teppich in der Mitte durch und der Weg ist frei, die Tür ist offen, direkt in die Gegenwart Gottes und keiner kommt um. Das ist Jesus Christus. Den zweiten Vergleich, den Jesus bringt, der Sohn Gottes ist der gute Hirte. Und ich lese nochmal die Verse 9 bis 11 und hineinzukommen, um zu verstehen, was Jesus sagt. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Bei dieser Erklärung, die Jesus hier gebraucht, fließen diese beiden Bilder untrennbar zueinander, dass man sie kaum auseinanderhalten kann. Auf der einen Seite ist er die Tür und durch diese Tür geht der gute Hirte und auf der anderen Seite ist Jesus aber auch der gute Hirte. Und das macht diesen Text so herausfordernd. Aber hier in diesem zweiten Punkt, wo Jesus sich selbst als der gute Hirte ausweist und zeigt, gibt es zwei Hauptfunktionen des Hirten, die Jesus besonders aufgreift, um den Menschen zu zeigen, wer er ist. Das erste ist, der Hirte sorgt für die Schafe, damit sie Leben im Überfluss haben. Der Hirte sorgt für seine Schafe, damit sie Leben im Überfluss haben. Und er steht für sie ein und verteidigt sie und ist bereit, sein Leben für sie zu geben. Das sind die zwei Wahrheiten, die Jesus mit dem Bild des guten Hirten an die Menschen damals weitergab und an uns heute Morgen. Das erste ist, der gute Hirte ist dafür da, um für die Schafe zu sorgen und ihnen Leben im Überfluss zu geben. Und wir merken schon bei der Formulierung, dass wir hier das Bild der Schafe haben, die gutes Gras brauchen und gut temperiertes Wasser, dass sie nicht krank werden, sondern sich gut entwickeln und das übertragen auf unsere Situation als Menschen, dass wir das Umfeld brauchen, in dem wir uns gut entwickeln können, so wie uns Gott gemacht hat, zu seiner Ehre. Und es gibt einen absoluten Lieblingsvers, den ich habe, der auch im Johannesevangelium steht, in Kapitel 17, wo Jesus betet und Johannes dieses Gebet mitbekommt und mit aufschreibt. Also Johannes nimmt uns in Kapitel 17 in das Gebetskämmerchen Jesu und wir hören, was Jesus betet. Und er betet dort in Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Die Gottesbeziehung ist das ewige, das überfließende Leben. Dass du bei Jesus alles findest. Und nicht in deinem Beruf. Und nicht in deiner Ehe. Und nicht in deiner Familie. Da wirst du nicht das überfließende Leben finden. Ich hoffe sehr, dass dein Beruf und deine Ehe und deine Familie zu diesem überfließenden Leben gehört. Aber weißt du, wenn du deine Lebenserwartung auf volle Erfüllung, auf irgendetwas anderes setzt als auf Jesus, Gott selbst, wirst du enttäuscht und scheitern. Wenn Jesus nur das Transportmittel für deine Wünsche zur Erfüllung ist, dafür wird sich Jesus nicht hergeben. Er wird dir nicht geben, was du willst. Er wird die Schafe von den grünsten und schönsten Wiesen fernhalten, wenn dort giftige Pflanzen stehen. Wird er alles tun, sie dort nicht hinzulassen. Er sorgt für sie. Aber die Schafe müssen bereit sein, ihm zu folgen. Obwohl das so lecker auf der anderen Seite aussieht. Wo der Hirte sie nicht hinlässt. Sag mir, was in deinem Leben so lecker aussieht. So genial, dass du denkst, wenn ich das hätte, dann hätte ich Leben im Überfluss. Und Jesus führt dich nicht dahin. Du wirst bald verrückt. Weil er der gute Hirte ist, der den Überblick hat und du nicht. Und das braucht Vertrauen. Vertrauen darin, dass Jesus es wirklich gut meint. Wenn du noch nicht glücklich bist, nicht zufrieden bist, egal, was du hast oder was du nicht hast, dann hast du Jesus noch nicht gefunden. Denn egal, was du hast und was du nicht hast, überfließendes Leben ist bei Jesus zu finden. Und nur bei ihm. Und dann auch die Dinge, die Jesus einem gibt. Wenn du das nicht in Abhängigkeit zu Gott erlebst und behältst, wird es zur Katastrophe. Das geht wunderbar, das erlebe ich immer wieder, dass Menschen für etwas beten, dass sie den richtigen Partner kriegen und den richtigen Job oder was immer, genügend Einkommen und das richtige Auto, was sie wollen oder die Playstation oder was bei euch so dran, ja, oder das Pferd vielleicht, was sich die Mädchen vielleicht wünschen. Und dann bekommen sie das, was sie sich so sehr wünschen, und dann gehen sie damit von Gott weg. Jetzt habe ich ja, was ich wollte. Jetzt brauche ich nicht mehr Gott, das kann ich jetzt alleine. Und dann wird es furchtbar. Und man ist falsch unterlegt, weil man denkt, ich habe doch jetzt, was ich will, das wollte ich immer und das ist so super. Und dann merkt man gar nicht, über Jahrzehnte kann man nicht merken, dass man gar nicht hat, was man gesucht hat. Man kann denken, Mensch, jetzt fahre ich endlich Ferrari, aber irgendwie, ne, immer schwierig, die Gitarre da reinzubringen und so, ne, die Familie mitzunehmen, ne. Ja, Ferrari, ne? Also, ist ein bisschen überzogen, ich weiß, aber das ist genau die Gefahr, in der wir stehen. Dass wir das, was wir von Gott bekommen, auch mit ihm weiter leben und erleben. Darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Und dann bleiben wir auch korrekturfähig. Und das zweite und letzte, was uns heute Morgen beschäftigen will, da steht, der gute Hirte gibt sein Leben für seine Herde. Jesus Christus hat sein Leben für uns gegeben, damit wir Vergebung für unsere Schuld haben und Zugang zum himmlischen Vater. Er hat sein Leben vollumfänglich eingesetzt, weil er eine Qualität hatte, die er allein hatte, um uns von der Sünde freizukaufen. Er war ohne Schuld und Sünde. Und deswegen konnte er sein Leben für unsere Schuld geben, um sie damit zu tilgen und den Weg für uns freizumachen. Und Jesus zeigt hier das Wesen, und er führt es auch aus in seinem Text, das lesen wir gleich noch miteinander. Er zeigt auch dieses Wesen des Hirten, der eben im Gegensatz zu allen anderen, die mit Schafen zu tun haben, der ist, der wirklich bereit ist, sein Leben für die Schafe zu geben. Vor ein paar Wochen habe ich in Schlüchtern über Qualifikation und Anforderungen, oder weitere Qualifikationen und Anforderungen für Älteste gepredigt. Wir sind hier ein bisschen parallel, also in Schlüchtern in der FEG gibt es einen Ältestenwahlprozess, in dem wir drin sind, den haben wir auch hier. Es läuft also parallel, nicht synchron, aber es läuft parallel, und im Gegensatz zu uns, die wir theologische Abende hatten, zu der Frage, wie sollen eigentlich die Ältesten sein, haben wir das in Schlüchtern in den Gottesdiensten gehabt. So sieht es die Wahlordnung vor, dass darüber gepredigt wird, und so gab es 3 Sonntage über die Qualifikationen und Aufgaben der Ältesten, und eine Predigt, die letzte, war weitere Qualifikationen und Anforderungen für Älteste. Und da habe ich so ganz nebenbei und salopp gesagt, diesen Satz gesagt: Als Älteste, als Hirte der Gemeinde muss man bereit sein, für seine Gemeinde zu sterben. Das, was ihr heute hört, das steht für die Schlüchter noch aus, also die haben noch ein bisschen Spannung, das wird sich dann nächste Woche lösen, und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für eine Welle der Entrüstung ausgelöst hat. Ich habe auch gesagt, das führe ich heute nicht weiter aus, das mache ich ein anderes Mal, und danach hatte ich sehr interessante Gespräche, wie ich das denn sagen kann. Und natürlich ist das berechtigt, und dann haben wir auch miteinander gesprochen, aber Jesus macht diese Rechnung auf. Jesus macht diese Rechnung auf, dass der Hirte ist, weil er bereit ist, für seine Schafe zu sterben. Und wenn wir über das Ältestenamt in einer Gemeinde reden, dann reden wir nicht über einen Job, den ich jetzt mal eine Zeit lang mache, und dann mache ich ihn nicht und dann ist auch egal, sondern dann bin ich der, der die Herde beschützt und der sie versorgt, der in allem mit seinem ganzen Leben dafür einsteht, um sie weiterzubringen, egal welche Widrigkeiten kommen und wie sie aussehen. Und der Text, den wir gelesen haben, da sagt ja Jesus, dass der Mietling oder neudeutsch übersetzt der Lohnarbeiter oder der Leiharbeiter, der guckt nur, was er mit den Schafen zu tun hat. Der schert die, der bringt denn das Futter, wenn es sein muss, was er gesagt bekommt, aber der investiert nicht sein Leben. Der wird bezahlt und damit ist gut. Aber der Hirte investiert sein ganzes Leben für die Schafe und für die Herde. Und nach dem Gottesdienst hatte ich mit ein paar Leuten Gespräch, und dann kam ein Firmeninhaber und Chef zu mir und sagte auch, na, da hast du ein bisschen steil angesetzt, ne, mit einer These da, also hier Ältester, wer will das jetzt noch machen, so ungefähr. Und dann kamen wir echt in ein gutes Gespräch, und dann kamen wir über das Thema auch in die Frage, wie führt man eine Firma, ein Geschäft gut? Und wer ist ein guter Chef? Und am Ende hat er gesagt, ja, ein guter Chef ist, wenn man für seine Firma und für seine Mitarbeiter genauso einsteht und nicht sein Schäfchen ins Trockene bringt, jetzt haben wir ein schönes Bild, und wenn die Firma nicht so läuft, gehen die anderen baden. Er sagt, das ist kein guter Chef. Er sagt, dass meine Mitarbeiter ihr Lohn bekommen, damit sie ihre Familien ernähren können, dass die Kinder zur Schule gehen können, Essen haben. Das ist meine Verantwortung. Und wenn es mal nicht so gut läuft und es knapp wird, dann ist ein guter Chef jemand, der all in geht, der alles, was er hat und besitzt, investiert, um die Firma zu retten, um die Menschen zu versorgen, für die er Verantwortung übernommen hat. Und plötzlich, obwohl wir nicht bei den Ältesten waren, waren wir ganz nah bei der Aussage, die die Schrift trifft. Und er sagt, ja, ein guter Hirte tut es und ein guter Chef tut es. Und Älteste tun das auch und sind ganz und gar für die Gemeinde da. Mit weniger ist ein Ältestenamt nicht zu begleiten. Und übrigens, mit weniger ist eine Schafherde nicht zu führen, denn die bist du bald los. Da gibt es genügend Wölfe und wilde Tiere, also in Israel, auch in Deutschland, viele Gefahren, die dafür sorgen, dass deine Schafherde den Bach runtergeht oder, wenn es noch schlimmer kommt, in den ICE-Tunnel gerät. Könnt ihr euch noch an die Katastrophe erinnern, wo ein Hirte keinen guten Job gemacht hat und eine ganze Schafherde in einen ICE-Tunnel gejagt wurde von einem Hund und es zu diesem furchtbaren Unfall kam? Habt ihr vergessen, hätte ich mal recherchieren sollen. Das ist schon ein paar Jahre her. Katastrophales Ereignis. Das war. Jesus war bereit, sein Leben zu geben, damit wir Leben haben. Ewiges Leben beim Vater. Aber damit wir uns heute Morgen alle nicht vertun bei dieser Frage mit dem Leben geben, was den Ältesten anbelangt und was Jesus anbelangt und den Hirten. Für dich als Jesus-Nachfolger ist es auch nicht mit weniger zu machen, als dass du bereit bist, dein ganzes Leben Jesus zu geben. Du kannst nicht dein Leben führen, wie du willst, und zu dieser Herde zu gehören, die Jesus nachfolgt. Du kannst nicht dein Ding machen und gleichzeitig Jesus das Recht einräumen, dich zu führen. Du musst, wenn du Jesus nachfolgen willst, bereit sein, dein Leben wirklich Gott zu geben. Deine Ansprüche hinten anzustellen. Ihn, Herr, in deinem Leben zu sein. Auf die Ältesten können wir prima gucken und sagen, oh, jetzt sollen die mal machen, hier uns beschützen, ja, oder Jesus. Nein, es in meiner Nachfolge als Schaf für den guten Hirten geht es nicht mit weniger, als dass ich mein Leben ihm ganz anvertraue und mich von ihm führen lasse. Und das sagt Jesus in Lukas 9, 24, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinen Willen, der wird es erhalten. Und die meisten von uns, die heute Morgen hier sitzen, vermute ich mal, werden ihr ganzes Leben lang nie an den Punkt kommen, wo es wirklich um ihr Leib und Leben geht, zu investieren. Es gibt viele Christen, die in Verfolgungssituationen sind und die umgebracht werden, weil sie Jesus nachfolgen. Und die stehen vor dieser Entscheidung, was mache ich jetzt, wenn einer mein Leben bedroht? Dann ist es weg, wenn er mich umbringt, weil ich zu Jesus gehöre. Und ich hoffe und vermute, dass niemand von uns in diese Herausforderung kommt. Aber was unsere Lebensführung anbelangt, stehen wir jeden Tag in dieser Herausforderung. Machst du dein Ding? Suchst du deine Weide aus? Das Wasser, wo du hingehst, was dir gut tut? Oder bist du bereit, Jesus wirklich dein Leben anzuvertrauen und ihn das Recht einzuräumen, dich zu führen? Was den Beruf anbelangt, die Partnerschaftsfrage, auch die Dinge, die in deinem Leben schon total den Bach runtergegangen sind, wo du sagst, da ist gar nichts mehr zu retten. Wir haben doch den guten Hirten, der Retter ist, der alles, und wenn es noch so schlecht ist im Leben, gut machen kann. Aber es braucht die Voraussetzung, dass du bereit bist, dich ihm anzuvertrauen und ohne Limits ihm zu folgen und zu tun, was er dir sagt. Manchmal unterhalte ich mich mit Leuten, die im Scheidungsprozess sind. Und da gibt es alle Möglichkeiten, die Gott tun kann. Aber eine scheint völlig ausgeschlossen zu sein, sich zu versöhnen mit seinem Ehepartner. Das ist echt irre. Das ist echt irre. Und genau das möchte Gott tun. Die Sachen, die wir nicht glauben, dass das werden könnte, dass wir Jesus das Recht einräumen, das in meinem Leben gut zu machen. Und dazu lade ich dich heute Morgen ein, Jesus als die Tür zu verwenden, die er ist, um sicher zum ewigen Leben zu kommen. Aber auch was deine Lebensgestaltung anbelangt, ihn wirklich den guten Hirten sein zu lassen. Und nicht so, der Herr ist mein Hirte, wird schon alles gut gehen, Friede, Freude, Eierkuchen, ich kriege, was ich brauche. Nein, der gute Hirte, der das Recht in meinem Leben hat, die Richtung vorzugeben und ich folge ihm nach. Ob mir das in dem Moment passt und schmeckt und lukrativ und gut aussieht, das ist nicht die Frage. Ob es dein Geschmack ist, sondern dass ich ihm vertraue und er mich führen kann. Und dazu möchte ich dir Mut machen, dass du das in deinem Leben umsetzt. Und dass dieses Bild, was vielleicht schon so lang bekannt ist in deinem Leben, dass du begreifst, da geht es bei dem guten Hirten um Leben und Tod. Und zwar um dein Leben und Tod. Dass du bereit bist, ihm wirklich existenziell nachzufolgen und dein Leben nach ihm auszurichten. Dazu segne dich der Herr. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir an diesem Morgen für die Zeit, miteinander in dein Wort hineinzuschauen. Und du weißt auch, wo gerade Leute hier sitzen, die kämpfen. Wie das mir manchmal zu schaffen macht, weil ich denke, so wie ich es denke, ist es doch richtig. Und dann zu erleben, dass du ganz andere Wege führst. Und wie ich manchmal den Eindruck habe, dass alles den Bach runtergeht, dass alles schief läuft, wenn ich dir vertraue. Weil es so weit weg ist von dem, wie ich denke. Herr, wo es dieses Vertrauen in dich braucht, dass du es gut machen wirst. Und ich bete für uns alle, Herr, dass wir den Mut aufbringen und uns auch von dir dazu beschenken lassen, dass wir dir ganz nachfolgen. Du weißt, woran jetzt jeder Einzelne denkt, was ihn gerade hindert, diese Sache mit dir wirklich ganz klar zu machen und dich an erste Stelle zu stellen, wo vielleicht Enttäuschungen sind, Frustration im Leben, Sachen, die nicht dazu segne uns an diesem Tag. Amen. Wir wollen miteinander noch ein Lied singen.
Darf ich euch bitten, nochmal, wenn es möglich ist und wer kann, mit uns aufzustehen für das letzte Lied, Mein Retter, Erlöser. Wer fängt denn an? Hier.